Hallo Anzi, ganz herzlich willkommen zum Interview für Jetzt TV. Schön, dass es heute geklappt hat, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Du bist ja ein spiritueller Lehrer. Warum wenden sich die Menschen an dich?
Keine Ahnung.
Und schwierige Antwort.
Ich habe keine Ahnung.
Aber in was für einer Form wenden sie sich an dich, wenn sie dich kontaktieren? Ist das live oder ist das...
Meistens schreiben sie mir eine E-Mail. Mhm. Weil sie mich irgendwo entdeckt haben, bei YouTube oder auf Facebook. Und dann sind es ganz unterschiedliche E-Mails.
Ist das eine Art spirituelle Suche oder wie würdest du das bezeichnen? Oder geht es da auch um solche Sachen wie... soll ich mir eine neue Wohnung kaufen, oder?
Nee, es sind schon meistens Lebensfragen, irgendwie tiefgehende Lebensfragen, die irgendwie in die Kategorie spirituell fällt. Was das dann immer ist im Einzelnen, ist dann wieder eine andere Frage, aber ich glaube, ich wurde noch nie... angeschrieben, um behilflich bei der Wohnungssuche zu sein. Okay. Das ist ja was Neues. Ja.
Und in was für einer Form begleitest du oder unterstützt du dann die Menschen? Wie schaut das konkret aus?
Also meistens in einer schriftlichen Form. Mhm. So, also ich biete da so ein Paket an, was meistens besteht aus einem Skype-Gespräch und einer längerfristigen schriftlichen Begleitung, wo man sich hin und her schreibt quasi.
Und ist das so eine Art, kann man das auch als eine Art Satsang bezeichnen?
Ja.
Oder wie?
Ja, für mich ist das Satsang.
Wie?
Nur halt eben in schriftlicher Form hauptsächlich.
Wie definierst du Satsang oder was ist für dich Satsang? Weil du hast ja gesagt, die Leute, keine Ahnung, warum sie dir schreiben, aber es findet ja ein Austausch statt. Mhm. Ist das Satsang ein offener Austausch oder was bedeutet das für dich?
Ich habe letztens jemand sagen hören, Satsang ist der Raum zum Aufwachen. Also kein Warteraum, sondern der Raum, wo Menschen erwachen. Zu ihrer wahren Natur. Zu ihrer spirituellen Natur. So, was immer das ist. Aber das ist so die Funktion von Satsang. Dass es halt nicht um Therapie geht, es geht nicht um Lebensberatung im klassischen Sinne. Mhm. Es geht nicht darum, Krankheiten zu behandeln oder psychische Störungen zu behandeln, sondern in erster Linie geht es darum, herauszufinden, wer du bist, was du bist und das in einer Art erforschen, prüfen, wahrnehmen, was schon da ist.
Würde mich interessieren, was für dich genauer dieses Erforschen ist, wie in welcher Form das stattfindet. Also Erforschen in dem Sinn, dass man eben Fragen stellt oder die einen wirklich bewegen und du gibst dann darauf eine Antwort und...
Ja, es ist ganz schwer, das so zu verallgemeinern. Ja. So, das stimmt schon, so wie du es sagst, das sind meistens Fragen, die gestellt werden oder es werden berichtet. Und von meiner Seite her ist das eine total intuitive Arbeit. Das heißt, ich lese etwas und dann fühlt sich das für mich inspirierend an oder nicht. Meistens ja. Meistens auch nicht. Also manchmal auch nicht, besser gesagt.
Du meinst, und du liest etwas von den anderen oder was sie mich
etwas,
fragen?
Was sie mich fragen.
Okay.
Und dann... ist das wie so eine Art für mich, gucken, will sich dazu etwas äußern in mir? Oder nicht? Und dann muss ich das so schreiben, was dann so hochsprudelt. Das gebe ich dann weiter. Es ist so ähnlich, wenn ich so lese oder höre, wie Leute ein Channeling machen, mhm. Sehe ich da sehr viele so Parallelen, obwohl es auch gar kein Channeling ist, weil ich ja nichts channel, sozusagen, außer vielleicht mich selbst in einer anderen Form, aber so ist für mich die Arbeit. So, und sie ist halt nicht, für mich ist sie nicht zielgerichtet, aber ich muss das halt so kommunizieren, um es einfach abzugrenzen, um zu sagen, nein, das ist keine Therapie, das ist auch keine Lebensberatung, sondern das ist Satsang. Lass dich darauf ein, guck, was da ist, wenn du Interesse hast am Erwachen, warum auch immer, wenn es da irgendwas, eine Resonanz gibt in dir, wo du spürst, weil du ein Interview siehst von jemandem oder irgendwas liest von jemandem, der spiritueller Lehrer ist, und du merkst, ja, wow, da ist irgendwas, da, ich kenne diese Sehnsucht, und wenn dich das begeistert, dann so, dann ist der spirituelle Lehrer da und kann das so ein bisschen mittragen.
Weil du vorher von Sehnsucht gesprochen hast, also viele Menschen haben ja die Sehnsucht, wirklich so dauerhaftes Glück zu empfinden, oder Frieden oder Liebe, wie man das auch immer nennt. Ist das wirklich möglich oder ist das wie so eine Art Karotte, die einem immer vorgehalten wird und damit die Suche aufrechterhalten bleibt, wo man denkt immer so, ja, ich muss jetzt noch mehr meditieren oder noch mehr Seminare mitmachen?
Es ist beides. Also ich kann nicht sagen, dass es nicht so ist, weil für mich in meiner Erfahrung, wie wenn man so ein Vorher-Nachher so aufstellen würde, ja, war es tatsächlich so, dass ich noch nie so glücklich war wie nach dem Erwachen. Also überhaupt nicht vergleichbar. Weil alles, was mich damals unglücklich gemacht hat als Mensch, sich als Illusion herausgestellt hat. Und so hat sich das dann auch angefühlt. Oder so, das war so einer der ersten Gedanken, die dann auch hochgekommen sind danach. Dass irgendwie alles, dass ich die ganze Zeit nur geträumt habe, dass ich gelitten habe, obwohl ich nie gelitten habe.
Das heißt, Erwachen besteht darin, dass einfach nur Sachen wegfallen?
Ja. So, und das schließt das sozusagen das Glück mit ein, weil es ist nicht wirklich so in unserer Natur, dass wir irgendwas machen müssen, um glücklich zu sein, weil das unsere ganz natürliche Schwingung ist. Mhm. Unsere ganz natürliche Vibration ist Lebensfreude und Glück und Glückseligkeit und Liebe. Das ist alles für uns ganz natürlich. Aber wir haben uns im Laufe der Zeit angewöhnt, das zu unterdrücken. Wir haben das sozusagen immer mit der Unterdrückung von Schmerz haben wir halt auch die lichtvolle Seite, in Anführungsstrichen, auch mit unterdrückt. So, und wir haben natürlich sehr, sehr viel gelernt, wie wir das unterdrücken. Und wie das auch, wir haben auch gelernt, dass das sozial akzeptiert wird und sogar gefördert wird, das zu unterdrücken.
Kannst du dazu mal ein Beispiel geben? Wenn du sagst Unterdrückung, was ist das, unser Verstand oder was in uns, welche Qualitäten in uns oder unterdrücken unsere wahre Natur?
Im Speziellen ist es speziell. Aber im Allgemeinen ist es so, dass wir zwei Widerstände haben gegenüber diesem Augenblick, der mit unserem persönlichen Willen zu tun hat. Und der eine Widerstand ist, du willst nicht das, was schon ist, auf irgendeiner Ebene, oder du willst etwas anderes. Du willst mehr als das, was schon ist. Und dahinter steht ein persönliches Wollen, das dann sozusagen zwei Äste bildet. Mhm. Ich will nicht, dass das was ist. Ein Wehren gegenüber Gefühlen, meistens Gefühlen. Ja? Sei es auch nur Langeweile. Oder? Und gleichzeitig? Also und? Oder? Ich will etwas anderes, ich will mehr. Es sollte mehr sein. Es sollte mehr Glück sein, Glückseligkeit. Es sollte sich keine Ahnung wie anfühlen. Und in dem Moment greifst du sozusagen deinen persönlichen Willen auf als Werkzeug. Und in dem Moment spaltet sich die Realität. zwischen ich und nicht ich. Und wir kennen selten die Erfahrung, dass das Schönste von alleine geschieht, ohne unseren persönlichen Willen aufzugreifen. Und manchmal erleben wir das so ganz subtil, wenn wir uns entspannen. Und dieses wunschlos glücklich sein, diesen Zustand, den kennen fast alle. Aber halt immer nur in kurzen Augenblicken. Aber wenn man sozusagen das rekapitulieren würde und guckt, was ist denn da eigentlich passiert? Warum war man dann wirklich wunschlos glücklich? Dann scheint es erstmal zu sein, dass irgendetwas passiert ist.
Mhm.
Aber der tatsächliche Grund ist, du hast dich selbst vergessen.
Mhm.
Und in diesem Selbstvergessensein hast du deinen persönlichen Willen weggestellt. Auf einer subtilen Art hast du den weggestellt. Und plötzlich konnte das Leben dich überschwemmen mit dem, was für dich eigentlich natürlich ist. Und das ist Glück zum Beispiel.
Und dieser persönliche Wille, von dem du gerade gesprochen hast, ist der, wenn der jetzt da ist, und bei mir muss er jetzt da sein, sonst wäre ich ja erwacht, oder auch nachher die Zuschauer, die sich das Video anschauen, gibt es eine Möglichkeit, das eben zu erkennen, dass da so, auch wenn jetzt scheinbar, mir fällt jetzt nichts ein, was ich gerade haben will oder eben verweigere, aber dennoch muss ja eben, wenn es auch nicht gerade in meinem Bewusstsein ist, dieser Widerstand oder dieses Greifen nach etwas in irgendeiner Form da sein. Kommt man da überhaupt dran oder steht man da sich quasi selber im Weg und es ist gar nicht möglich, das zu sehen?
Es ist immer speziell. Das ist, all diese Fragen, hinter diesen Fragen ist eine Annahme,
mhm.
dass es irgendwie einen richtigen Weg gibt. Oder einen falschen, oder einen richtigeren. Ja? Und so versucht der Verstand sozusagen zu sehen, eine Strategie zu finden, die funktioniert.
Mhm.
Aber das wäre gegen das, was schon ist.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wenn der Verstand versucht herauszufinden, was die richtige Strategie ist, um ein Ziel zu erreichen, in dem Moment greifst du deinen persönlichen Willen auf. Das ist also diametral entgegengesetzt zu dem, was ich gerade sage.
Mhm.
Still sein. Nichts wollen und sich gegen nichts wehren. Hier ist der direkte Weg.
Und dann diese Öffnung in diese Stille, folgt es dann irgendeiner Logik? Kann das beliebig passieren, so wie bei dir war das ja.
Wie weit bist du bereit, das herauszufinden? Nur diese Frage stellt sich.
Mhm.
Weil da fängt das Unbekannte an.
Also sich darauf einzulassen, was man nicht kennt.
Vielleicht ist das schon zu viel.
Mhm. Das kann man nicht in Worte fassen wahrscheinlich. Ja.
Es ist das, was ist ohne dich. Ohne deinen Willen.
Ich versuche da jetzt trotzdem nochmal nachzubohren, auch wenn ich weiß, das macht keinen Sinn.
Musst du.
Also normalerweise ist ja mein Bewusstsein auf verschiedene Vorgänge ausgerichtet, also auf Gedanken, auf Körperempfindungen, auf Gefühle und denkt, es ist das. Und was geschieht mit dem Bewusstsein, wenn man erwacht? Ist da die Ausrichtung, folgt eine andere Ausrichtung oder löst sich da das Bewusstsein von diesen Vorgängen? Kannst du dazu was sagen?
Die Frage ist also, durchmischt zu sein. Was genau möchtest du wissen?
Ob sich das Bewusstsein einfach, wenn man erwacht, eben anders ausrichtet. Weil jetzt, wenn ich jetzt selber mich beobachte, merke ich,
es richtet sich nicht aus.
Es richtet sich gar nicht aus.
Gar nicht aus.
Okay.
Es hat nicht die Fähigkeit, sich auszurichten. Es ist einfach. Und es ist in sich selbst vollständig. Deswegen braucht es auch nicht, sich nicht auszurichten. Weil wenn wir uns ausrichten, dann meistens, wenn es den rein praktischen Zweck verlässt, Und wenn es den rein, wenn es die reine Freude am Tun verlässt, dann richten wir uns aus einem Mangel heraus, weil wir mehr wollen, weil wir glauben, wenig zu sein, nicht genug zu sein. Und das sei Lüge.
Finde ich nicht lustig. Also sind wir alle in einem Mangelbewusstsein und versuchen das immer mit...
In einer Gewohnheit, ja. In einer Gewohnheit. Das ist, wir haben uns angewöhnt, Mangel zu sehen, obwohl er gar nicht existiert. Wir haben uns angewöhnt, ihn zu erschaffen. Erst innerlich und dann äußerlich. Was ein Teufelskreis ist, weil wir sind so mächtig als Mensch und als Bewusstsein, dass uns gar nicht auffällt, wie wir Mangel kreieren. Und wenn es nicht auffällt, wie wir Mangel kreieren, sieht es so aus, als wäre die Welt ungerecht.
Ist das dann auch eine Aufgabe von dir als Lehrer, das dann eben aufzuzeigen und zu sagen, hey, pass mal auf.
Sofern es eben der Entspannung des Systems dient, ja. Um zu erwachen. Und später, um das zu integrieren. So, weil unsere natürliche Orientierung ist eigentlich, wenn du so willst, ausgerichtet aufs Erwachen. Unsere Intuition ist ausgerichtet aufs Erwachen. Aber unser Verstand ist dem im Weg und will seinen Weg gehen. Seinen eigenen Weg will der Verstand gehen. Bis er merkt, dass er mit seinem eigenen Weg immer an Grenzen stößt und dann irgendwann gedemütigt sagt, okay, ich probiere jetzt mal was anderes. Mhm. So, was will ich gerade? Was will ich gerade? Das ist ein riesiger Unterschied zwischen was will ich morgen? Mhm. Was will ich in der Zukunft? Was will ich in einem Jahr, in 5 Jahren? Ja, das ist so ein typisches Bewerbungsgespräch.
Wo wollen Sie in 5 Jahren?
Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja.
Fuck you! Wenn du mir sagst, wo du in 5 Jahren bist, ja, dann sage ich dir, wo ich in 5 Jahren bin.
Ja.
Keine Ahnung. Wer weiß das? Keiner weiß das. Was soll die Scheiße? Aber wenn du dich fragst, was will ich hier? Möchte ich gerade hier sein? Möchte ich gerade dieses Interview führen? Oder wäre ich heute lieber zu Hause geblieben? Oder, und in jedem Augenblick zu gucken, was macht mir am meisten Freude gerade? Ist es Handeln? Ist es nicht Handeln? Ist es Denken? Ist es nicht Denken? Ist es Denken und Handeln? Ist es nicht Denken und nicht Handeln? Was ist gerade für mich das Maximalste an Freude, was ich mir erschaffen kann? Und dein Herz sagt dir, das reagiert auf deine mentalen und physischen Bewegungen mit Gefühlen und sagt dir die ganze Zeit, nein, nein, ja, warm, kalt. Kalt, kalt, kalt. Warm, warm, warm. Und das ist eine andere Art von Orientierung.
Das hört sich so danach an, als gäbe es sowas wie ein inneres Navigationssystem.
Ja.
Also so, als könnte man da seinen eigenen
Impulsen... Genau so ist es. Genau so ist es. Du hast dein eigenes Navigationssystem, was dir... Und sozusagen dem, was dein Navigationssystem folgt, das kann sich niemand aussuchen. Schon gar nicht du. Deswegen ist auch dieses, welcher Weg ist der richtige Weg, ist die falsche Frage. Dein Navi kennt den richtigen Weg. Aber dein Navi verarbeitet millionenfach mehr Informationen pro Sekunde als dein Verstand.
Was ist das? Das ist ja jetzt so ein Konzept, ja, mit dem Navi. Was ist es, das Herz oder das Herz. Die Intuition?
Ja,
oder?
Ja. Herz, Intuition, Gottes Wille, Navi.
Moderner Ausdruck für Gott, haben wir eine neue Definition.
Ja, ja.
Das ist innere Navi.
Ja.
Okay.
Freude. Aber natürlich das ganze Spektrum der Emotionen, weil die immer irgendeine Botschaft haben.
Was für eine Rolle spielt dann Wachheit? Weil wenn man kann ja nur dann Impulsen folgen, wenn man da ist. Ne? Wenn ich denke, was ist jetzt irgendwie übermorgen oder was muss ich noch alles erledigen, wenn man im Planungsmodus ist.
Nein, es ist kein Widerspruch.
Es ist kein Widerspruch.
Okay. Weil es kann auch super viel Freude machen, etwas zu planen. Also, ich könnte eine Menge Frauen fragen, ob sie Freude hätten, ihre Hochzeit zu planen. Du kannst dir sicher davon ausgehen, dass sie immer noch jauchzend dieser Planung zustimmen würde und dass das Freude macht, dem zustimmen würde. Also es geht nicht um Planung, Nichtplanung. Ja, natürlich, es ist eine spontane Orientierung in dem Sinne, dass es hier und jetzt gerichtet ist. Mhm. Auf das Hier und Jetzt. Mhm. Und wenn Hier und Jetzt das höchste der Gefühle ist, zu planen, wenn das am meisten Spaß macht, warum nicht? Ob es dann umgesetzt wird, ist wieder eine ganz andere Frage. Weil vielleicht war es nur das. Vielleicht war es nur das, dass du große Freude hattest am Planen, mhm. ja, aber dann, und du brauchst diese Vibrationen nur, du brauchst diese Schwingung, um auf eine viel bessere Idee zu kommen.
Und die Tochter und jemand anders zu heiraten und die Hochzeit abzuplanen.
Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Ja. So. Aber du schwingst dich hoch. Es gibt auch was ist das Gegenteil des Teufelskreises. Ja? Was auch immer es ist, Navi-Kreis. So. Und du folgst einfach den Brotkrümeln der Freude, der Inspiration. Nur um wieder eine neue, um überhaupt in dem empfangenen Modus zu sein für Inspirationen. Weil solange du dich da suhlst im Leid und die ganze Zeit nur sozusagen im Hamsterrad marschierst in der Hoffnung auf ein Happy End, wenn das Hamsterrad zu Ende sich zu Ende gedreht hat, das ist natürlich nicht passiert. So, dann ich habe den Faden verloren, aber da war schon was Gutes dabei. Was
ich habe gerade schon den Hamster vorgestellt, wenn man das Rad dreht. Wenn die nächste Frage ist, wer dreht das Rad eigentlich?
Ja, gut. Das ist die Herausforderung, das ist so für manche total schwierig, total aus dem Kopf zu gehen. Und manchmal muss man das auch üben. Und das ist auch okay, dass man übt, still zu sein. Um die Kapazität zu haben, überhaupt wirklich hinhören zu können. Was ist denn hier? Was ist das hier? Ist die Freude da? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Statt was ist gestern? Was war vor einer Minute? Was muss ich noch erledigen? Und was, wo werde ich in 5 Jahren stehen? Ja. Einfach nur hier zu sein. Und das ist sozusagen die größte Überraschung, die es gibt im Leben. Die verbirgt sich hier. Die ist nicht planbar und die ist nicht strategisch erreichbar, sondern die ist hier. Und als Zwischenschritt, um wirklich hier sein zu können, ohne dabei einzuschlafen, weil das ist zum Beispiel ein Phänomen, was oft passiert, wenn Leute anfangen, Stille zu üben, weil sie so konditioniert wurden, wenn der Verstand Pause hat,
geschlafen.
Und so wird das ganze Potenzial an Möglichkeiten, die jeder hat, verpasst.
Ich würde nochmal gern darauf eingehen, weil du gesagt hast, dass es eben nicht so leicht ist, diesen für jeden eben den Kopf nicht zu bedienen und einfach diesen Herzensimpulsen zu folgen und dass da eben Hilfe oder Übungen jemanden unterstützen können. Mhm. Was gibt es etwas, was du empfiehlst oder was du direkt sogar mit Menschen zusammen machst?
Ja. Ich empfehle, 7 Minuten täglich still zu sein.
7 Minuten?
Ja.
Mhm. Und was bedeutet es, still zu sein? Wie schaut es
aus? Still zu sein bedeutet, jeden Gedanken zu ignorieren, der kommt. Jede Absicht zu ignorieren. Also es bedeutet nicht dafür zu sorgen, dass keine Gedanken mehr einfallen, weil dann entsteht so ein innerer Kampf zwischen einem Gedanken, der einen anderen Gedanken loswerden möchte, sondern einfach nur offen zu sein, sagen, okay, es ist einfach Teil der Natur, dass Gedanken aus dem Nichts irgendwie erscheinen. Das dürfen sie auch. Aber ich habe heute geschlossen. Ich folge keinem Gedanken. Ich spinne ihn nicht weiter. Weil zunächst ist jeder Gedanke nur ein Angebot. Der kommt und sagt, willst du mich weiterdenken? Und jeder Mensch kennt es, wenn er in irgendeinem wichtigen Gespräch ist, für ihn, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist, ja, mit, keine Ahnung, mit einer Freundin, die gerade sich getrennt hat und jetzt am Boden zerstört ist und jetzt Unterstützung möchte, ja, ganz menschlich, ganz normal. Und mitten in dem Gespräch kommst du als Zuhörerin den Gedanken, habe ich eigentlich meinen Salat in den Kühlschrank gelegt oder nicht? Dann bist du in der Lage, diesen Gedanken mal kurz zur Seite zu schieben, um dich darauf zu konzentrieren, was hier ist. Und auf so eine Art und Weise, wenn du es wichtig nimmst, wenn du das, diese ganze Thematik wichtig nimmst, dass du dich 7 Minuten täglich, ist nicht viel Zeit, hinsetzt, nicht liegst, hinsetzt und einfach jede Absicht, die erscheint, nicht aufgreifst, um irgendwas mit ihr zu machen, sondern einfach wieder vorbeiziehen lässt. So, und natürlich wirst du dich dann dabei erwischen, wie du anfängst, deine Küche zu planen, obwohl du dir vorgenommen hast, still zu sein. Aber das gehört zum Spiel. Dann fällt es dir halt auf und beim nächsten Mal fällt es dir schneller auf. Und beim übernächsten Mal fällt es noch schneller auf, dass du gar nicht in diesen Modus kommst, dass du irgendwie einen Gedanken aufgreifst und weiterspinnst. Mhm. So, und mit der Zeit merkst du, dass alle Gedanken, dass du bist in der Lage, jeden Gedanken zu ignorieren. Du musst keinen von ihm folgen. Sie haben gar keine Macht über dich. Sondern der Teil, der Macht hatte, war dein Glaube, deine Beachtung, dein Interesse, dein es wichtig nehmen, dass es ganz wichtig ist, jetzt dieser Gedanke.
Ich komme gerade vor wie eine Hypnose. Sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja. Fühlt sich das besser, wenn ich mich ruhig verhalte?
Schon wieder gut. Ja. Also das heißt, die Distanz, es findet, vorher klebt man so an den Gedanken.
Scheint so, ja. Mhm.
Und dann entsteht eine Distanz und auch vielleicht eine Lücke zwischen den Gedanken.
Genau.
Und was bewirkt das? Was stellt sich dadurch ein?
Sag ich dir. Und dann, was dann passiert ist, dass du... dass immer leisere Gedanken, die dir vorher gar nicht bewusst waren, auftauchen. Ich darf meinen Finger nicht drehen. Schon gemerkt.
Danke, dass du es nicht merkst.
So. Und naja, und was dann passiert ist, dass du irgendwann merkst, dass dein ganzes Leben nur aus Gedanken besteht. Deine Beziehungen bestehen aus Gedanken. Die Welt besteht aus Gedanken. Dein Leben besteht aus Gedanken. Du bestehst aus Gedanken. Aber dadurch, dass etwas in dir sie wahrnimmt, merkt etwas in dir, dass du nichts damit zu tun hast. Und was gleichzeitig passiert, ich nenne es manchmal eine Art Meilenstein in dieser ganzen Geschichte, dass plötzlich grundlose Freude entsteht, die so schön ist und so süß ist, wie nichts anderes, was du kennst. Das ist also das Kriterium dafür. Es muss eine Freude sein, die süßer ist und erfüllender und nährender als alles, was du kennst. Bisher. Und diese Freude hat keinen Grund, außer, dass du nichts tust. Und wenn du einmal erlebst, dass dein freudigster Zustand entsteht, indem du nichts tust, hast du zum ersten Mal so eine Art Lichtblick, so eine Art Bestätigung dafür, dass das Schönste in dir ist. Und dann bist du am Haken. weil dann wirst du es wissen wollen, was da noch ist. Weil dann hast du zum ersten Mal einen Beweis, dass Spiritualität nicht nur Gerede ist, sondern dass da tatsächlich im Inneren etwas erblüht, was so schön ist und so mühelos, dass du weißt, dass das Hand und Fuß hat und nicht nur Gerede ist. Und dann wirst du noch freudiger in die Stille gehen und wirst noch mehr Lust haben, das auszudehnen und immer stiller zu sein, immer stiller, immer stiller, immer stiller. Und so bist du ein Gefäß für die Gnade, für das Erwachen. Und das holt dich dann ab, so wie der Schlaf dich abholt. Es holt dich einfach ab, wenn du in diesem Zustand bist. Ein Weg, wie es passieren kann.
Es kann aber dann anscheinend auch, so wie es bei dir passiert ist, ganz plötzlich sein, ohne dass man vorher das lange geübt hat und diese Durststrecke vielleicht auch erstmal überwinden musste, weil ich kann mir vorstellen, oder so wie ich es auch von mir selber kenne, als ich wieder angefangen habe, auch zu meditieren, dass man zuerst mal mit all seinen Gedanken so bombardiert wird, dass man sagt, boah, ey, echt, meditieren ist furchtbar. Und dass man dann einfach sagt, nee, man macht weiter, bis eben diese Lücken entstehen und dann ist erstmal irgendwie eine Wüste und dann beginnt eben das Nichts doch irgendwo einen Geschmack dann zu haben, was erstmal nur als langweilig empfunden wird.
Das ist, wo die Tugend der Ausdauer mal greift. Mhm. Weil manchmal muss man wirklich auch mal dranbleiben und nicht so schnell aufgeben. Aber man muss halt auch wirklich wissen wollen. So, und wenn man das Ganze dann hinter sich hat, so diese anfänglichen Widerstände, dann kann man da etwas sehr Schönes entdecken. Und Schönes ist die Untertreibung des Jahrtausends.
Kann da im Prinzip jeder seine eigene Übung haben? Oder wie kommst du zum Beispiel gerade auf die 7 Minuten?
Ich habe das mal gehört von einem anderen Lehrer.
Aha.
Und dachte mir, das ist eine gute Zahl, weil das ist so ein bisschen mehr als 5 Minuten und hört sich weniger an als 10 Minuten. Und es irgendwie, und es reicht auch. Also meiner Erfahrung nach, es ist besser, man macht wenig täglich, als einmal die Woche 3 Stunden sich hinzusetzen und sich den Kopf weg zu meditieren.
Wenn jemand erwacht in einer Satsang-Gemeinschaft oder Sangha, wie man sagt, ist es dann so, dass nur das Individuum davon profitiert oder die komplette Gemeinschaft? Hast du dazu eine Meinung?
Für mich profitiert die ganze Menschheit.
Mhm.
Von jedem Menschen, der erwacht. Um es mal salopp zu sagen.
Kannst du das näher ausführen?
Es ist einfach ein Resonanzphänomen. So, jeder Mensch, der erwacht, macht es dem Nächsten einfacher. So, aber ich kann nicht sozusagen von diesem Statement dann davon ausgehen, dass jeder, der in dieser Gruppe ist, dann auch leichter erwacht. So, das kann so sein, ja. Muss aber nicht so sein. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, da alle unsere Herzen verbunden sind, und das ist messbar, das ist nicht nur irgendwie esoterische Spinnerei, sondern unsere Herzen sind tatsächlich verbunden miteinander und tauschen Informationen aus. Und das, es ist nicht so, dass es irgendwie zu viel Böses gibt auf der Welt, es ist so, dass wir zu viel Gutes enthalten, was wir haben, und es nicht geben.
Also vorenthalten.
Vorenthalten, ja. Mhm. Und das fällt durchs Erwachen weg, weil dann nichts mehr begrenzt ist. Weil du hast dann keine Notwendigkeit mehr zu überleben. Es gibt keine Kompromisse mehr. Es gibt keine Notwendigkeit zu überleben, weil du gleichzeitig damit erkennst, dass du unsterblich bist. Du erkennst den Teil, ja, in dir, in Anführungsstrichen, der nicht sterben wird. Was deine Essenz ist, was deine primäre Identität ist. Und wenn du keine Notwendigkeit mehr siehst zu überleben, bist du plötzlich in einer Position, wo du keine Kompromisse mehr machst mit deiner Freude, mit deiner Intuition. Wozu auch? Und wenn du dann radikal deiner Intuition folgst, so wie du es noch nie gemacht hast in deinem Leben, und plötzlich feststellst, wie leicht das ist und wie unterstützend das Leben eingreift und wie es für dich sorgt, dann gewinnst du noch mehr Vertrauen, noch mehr Vertrauen, noch mehr Vertrauen. Und gleichzeitig hörst du auf, diese Liebe, die du hast, die Gaben, die du mitbringst, hierher. Dieses Menschsein ist, ist ja auch ein Instrument, ein göttliches Instrument, was bestimmte Dinge hierher bringt und bestimmte Erfahrungen macht und bestimmte Dinge teilt auch. Eine bestimmte Liebesqualität hat und eine bestimmte Liebesqualität auch teilen kann. Und du das immer weniger vorenthältst, der Menschheit profitieren alle. Und du findest etwas heraus, was total konträr ist zu dem, was uns beigebracht wurde, nämlich, dass wenn du profitierst, alle profitieren. Und es eben nicht so ist, dass es irgendwie so ein Wegnehmen ist, ja, wenn ich irgendwie mir was nehme, ob es jetzt ein Recht ist oder keine Ahnung, wenn ich mich einfach nur hinstelle und sage, ich kann was, ja, ich bin jemand und habe etwas anzubieten, dass ich dann irgendjemanden verletze, was manchmal passiert, ja, aber dass das immer dazu führt, unterm Strich und sehr deutlich, dass es allen in deiner Umgebung immer besser geht. Je besser es dir geht, je besser du dein Glück schmiedest, sozusagen.
Hast du noch, bist du noch im gleichen Freundeskreis, wie du damals erwacht bist?
Teilweise ja. Teilweise ja. Wobei es scheint so ein bisschen langsam wegzugehen. So, aber
weil du gerade gesagt hast, dass eben alle profitieren, und ich kann mir halt vorstellen, wenn man eben Freunde hat und auch wenn die vielleicht jetzt keinen spirituellen Weg gehen, sie dennoch irgendwie merken, der tut mir vielleicht gut oder der ist besonders offen zu mir oder
ja.
Wie wirkt sich das auf die Freundschaft aus?
Ganz unterschiedlich, aber tendenziell unterschiedlich.
Also das heißt, die einen heißen es willkommen, so dass diese Lebendigkeit und diese Ehrlichkeit da ist, und die anderen schreckt das vielleicht eher dann ab.
Alles, was da ist, wird verstärkt. So, wenn es da eine Freundschaft gab, deren Basis nicht wirklich Freundschaft war, gibt es ja auch manchmal, dass man so irgendwelche Zweckbeziehungen hat. Und dann nehmen wir mal an, jemand erwacht, was immer das ist, ja, das ist immer meine Frage, ja, was das ist, ja,
so.
Was denn? So, dann wird das entweder wegbrechen, ziemlich schnell, diese Beziehung, aus gutem Grund, denn es ist ja nicht nur so, dass, es kann ja auch wenn jemand zu einem falschen Zeitpunkt erwacht, kann das sein Nervensystem, kann es durchbrennen und er kann an der Klapse landen.
Okay.
So, damit will ich jetzt keinem Angst machen. Damit will ich einfach nur allen Lehrern sozusagen sagen, es ist nicht immer vorteilhaft, jemanden so sehr zu pushen in diese Richtung. Alles hat sein heiliges Timing sozusagen. Natürlich muss man manchmal die Chance ergreifen, jemanden aus dem Nest zu kicken, damit er anfängt zu fliegen, ja? So, weil sonst würde er das nicht machen. Aber gleichzeitig ist da immer so ein Vertrauen in ein göttliches, heiliges Timing. Alles passiert zu seiner Zeit, alles passiert zur richtigen Zeit. Und man forciert nichts. Geht sowieso nicht, wenn man intuitiv arbeitet.
Kann das ein Lehrer wirklich seinen Schüler zum Erwachen zu bringen?
Oder? Sonst wäre das ja völlig sinnlos.
Also macht das der Lehrer oder ist es so ein Prinzip der Resonanz?
Es ist wieder so eine Frage, wie man es erklärt. So, ich meine, wenn man jetzt so beobachten würde, sieht man beim Satsang manchmal, da ist ein Lehrer, da ist ein Schüler, ja, ich meine, diese Begrifflichkeit.
Ja.
Da passiert etwas und plötzlich kommt der entscheidende Satz, der entscheidende Hinweis und plopp.
Der Code.
Der
Erwachenscode.
Der Erwachenscode, ja. So. Ich habe noch keinen Fall erlebt, dass immer der gleiche Code das gleiche bewirkt. Sondern es ist sehr unterschiedlich. So, und es ist gar nicht so sehr aus der Perspektive des Lehrers, dass er so sehr irgendeinen Code sucht. Sondern es ist einfach nur, also okay, vielleicht muss ich nur für mich sprechen, ja, sozusagen. Ich sitze nicht da und suche irgendeinen Code. Das ist für mich kein Knacken, ja, sozusagen. Wir sind hier, wir sind da, weil meine Absicht, du musst unbedingt erwachen, und zwar heute, und deswegen muss ich jetzt nur die richtige Formel finden, so. Trial and Error. Mal sehen, ja. Jetzt.
Das ist kein Programmierer für Erwachen.
So, genau, meine Arbeit, ja. Und ich habe auch festgestellt, dass je weniger ich mich darum kümmere, ob jemand erwacht, desto eher passiert. Also für mich ist es einfach nur ein Tanz. Es ist ein spontaner Ausdruck von Freude. Da ist eine Inspiration, etwas zu sagen. Oder eben nicht. Aber meine Absicht als Mensch an sie, die ist ganz weit weg.
Gibt es dann noch Absichten?
Gibt es, ja.
Gibt es.
Dann gibt es Bedürfnisse, man will pinkeln gehen, gibt es Toilette.
Okay. Als okay, natürliche,
ja,
körperliche oder vielleicht auch eben soziale, emotionale,
ja,
Absichten.
Es gibt alles, was es vorher auch gab, außer Probleme.
Heißt das, es geht dir immer gut, oder?
Mir geht's immer gut. Ich muss mal wissen, nur was dieses Mir ist. Ja.
Oder was dieses Gut ist, weil ärgern wirst du dich wahrscheinlich auch mal, oder?
Ja, natürlich, ist ja auch eine sinnvolle Funktion.
Ja, eben, ja.
Es ist manchmal das Intelligenteste, was man tun kann.
Und dennoch geht's dir dann aber gut dabei, oder?
Ja, weil das, was ich bin, nie davon berührt wird.
Mhm.
Das ist wie mit diesem schönen Vergleich zwischen Fernseher, Bildschirm und Film. Egal welcher Film da läuft.
Mhm.
Der Fernsehbildschirm wird davon nie berührt. Egal was da ist, ob es Actionfilm, Horrorfilm, Komödie, er wird nie berührt. Der Film hat keinen Einfluss auf den Bildschirm. Und doch ist der Bildschirm die Leinwand des Films. Paradoxerweise.
Mhm.
Und so ähnlich ist es dann. Nur, dass der Bildschirm in diesem Vergleich keine Form hat. Den Bildschirm kannst du ja sehen, der hat eine Begrenzung.
Ja.
Aber das, was du bist, die sogenannte Erwachtheit, wie ich es manchmal gerne nenne, sie ist halt jenseits von Raum und Zeit. Und hat keine Form. Und doch ist das, was keine Form hat, in der Lage wahrzunehmen, ist in der Lage, sich selbst wahrzunehmen, weiß, dass es ist, aber eben nicht konzeptionell. Und darin findet das ganze Leben statt. Auf dieser Leinwand, die du bist. Und vorher gibt es den Eindruck, als gäbe es da irgendwie eine Welt, unabhängig von dir, die sich irgendwie weiterdreht. Falls du mal stirbst. Und nachher ist der Eindruck, es gibt gar keine Welt. Sondern alles, was passiert, passiert in dir. Es gibt nur dich. Paradoxerweise.
Braucht die Erwachtheit diese Form, um wahrgenommen werden zu können überhaupt? Also
Erwachtheit hat keine Form.
Genau, aber die... Also... Es gibt ja den Körper Mira,
ja,
und darin kann ich dann, also oder durch,
ja,
durch diese Form kann,
ja,
die Erwachtheit oder diese Unendlichkeit erfahrbar gemacht werden. Weil wenn es jetzt keinen Körper mehr gibt, dann ist ja nur diese,
ja,
das Unbekannte,
scheinbar,
und dann,
ja,
kann sich das ja nicht selbst erfahren, oder? Weil sonst bräuchte es ja...
Scheinbar.
Scheinbar? Was ist scheinbar?
Scheinbar ist es so. Nur das führt sozusagen über... Das, wovon ich spreche, da endet einfach Wissen.
Mhm.
Und jetzt sich sozusagen in diesen leeren Raum zu begeben, in dieses Nichts hinein, und dann versuchen, das zu überspringen, und dahinter dann noch irgendeine Ursache zu finden, ist Unsinn. So, warum, weshalb, ich weiß nicht. Ich meine... Solche Fragen kommen ja auch manchmal, ja? Warum hat denn Gott das so gemacht? Ja, warum hat man denn einen Körper, wenn man sowieso unsterblich ist? Warum, so, dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung, warum? Warum haben wir zwei Arme, ja? Was soll das, ja? So, warum haben wir, ich weiß nicht, so, und wohin soll die Frage dann auch führen, ja?
Ja,
ich
meine, was hat man davon?
Ja, was hat man denn, sozusagen?
Ja.
Egal, welche Antwort man gibt, es ist immer noch, man ist immer noch im Hamsterrad, ja? So, hat dann Lust, nochmal kurz so zugehört, ja? So, ja, warum, ah, so, ach so, deswegen, ach so, okay, alles klar.
Weiter
joken. Ja, genau, das wäre so.
Ja,
ist interessant, ist interessant. Und das Wesentliche wird dann immer. Dem wird ausgewichen. Dem Offensichtlichen. Dass du nichts weißt. Du weißt nicht mal, ob du die nächste Minute überlebst.
Spielt dann Unschuld eine Rolle?
Was meinst du damit?
Naja, weil du gerade gesagt hast, dass man nichts weiß. Also, dass man diese Ahnungslosigkeit oder dieses... Man glaubt ja, man weiß ja ziemlich viel. Man muss ja auch total viel lernen im Leben. Und man lernt irgendwie immer mehr dazu und versucht, sich immer so die Welt zusammenzubasteln. Mhm. Und das ist ja vielleicht irgendwann auch nur ein... Ja, ein scheinbar festes Gebilde, aber in Wirklichkeit, so, weil du gesagt hast, eigentlich wissen wir nichts. Und ob das eben was mit Unschuld zu tun hat, also dieses, ich weiß von nichts oder eben so eine Ahnungslosigkeit. So
ja, im positiven Sinne hat das was mit Unschuld zu tun.
Also ich meine jetzt nicht mit Schuld und Schuldig, sondern eben so, was vielleicht man auch, ein kleines Baby oder so, ja.
Das es ist total befreiend. Es ist total befreiend, nichts zu wissen. Weil da stehst du auch alles Bewerten dann raus. Über sich, über andere, über die Welt.
Wenn ich dann, wenn nicht mehr dieses Wissen oder dieses Beurteilen da ist, wie verhält es sich dann mit Moral? Ist man...
Wenn du vollkommen ahnungslos bist und nichts mehr weißt, und nicht mehr urteilst, hast du so viel Freude. Dass du nicht mehr zurück willst. Und dann stellst du dir auch keine philosophischen Fragen mehr über Moral, weil du so glücklich bist. Dass sobald du solche Fragen aufgreifst und merkst, wie dieses Glück verschwindet, nicht zwangsweise, aber oft, du merkst, voll die Zeitverschwendung. Voll die Zeitverschwendung, solche Gedanken zu machen über. Wenn es nicht wirklich aus der Freude kommt. Wenn es deine Aufgabe ist, Philosophin zu sein, dann wirst du spüren, ah, das sind so Fragen, so dann. Ja. Wie ist es so? Und so, oh, die Perspektive, ja, so, oh, genial, ja, fantastisch. So, und du merkst dein ganzes Wesen. Es kribbelt, ja, sozusagen, es macht Spaß, solche Gedankengänge zu haben. Mhm. So, aber wenn nicht, ist es einfach nur.
Also lieber diese irgendwie. Nee, das war das ist ja das Gleiche, nur langsamer.
Ja.
Okay.
Das kannst du auch zu Hause üben.
Was jetzt?
Mal sehen, ob du es selbst schaffst, dich zu hypnotisieren. So, in der Tat ist Satsang das Gegenteil von Hypnose. Das genaue Gegenteil von Hypnose. Weil hypnotisiert bist du schon. Du glaubst nämlich, ein getrenntes Ich zu sein. Obwohl du deinen Körper, als Beispiel, noch nie getrennt erlebt hast. Den gab es immer nur im Doppelpack mit dem, was ihn umgibt. Und trotzdem glaubt etwas in dir, dass du der Körper bist, aber ist der Schrank zum Beispiel nicht bist. weil der Körper sich langsamer verändert als der Schrank. Weil der Schrank ist weg, wenn du weg bist. Aber der Körper ist immer noch da. Und daraus schließt der Verstand, dass du nur eins davon bist. Und nicht der ganze Augenblick. Nicht der Himmel, den du siehst, und nicht die Erde, auf der du läufst. Und das nennt man Hypnose. Das Ego ist ein Trancezustand. Und Satsang ist dafür da, mit diesem Trancezustand zu brechen, damit du dich wieder erinnerst, wenn du so willst, an das, was du warst, bevor du geboren wurdest. Das, was du schon immer gewesen bist, was nicht geboren wurde und nicht sterben kann. Das Ungeborene.
Hört dann mit dem Erwachen die Suche auf?
Ja. Aber nicht die Freude, sich zu beteiligen. Und das zu nutzen, diese Zeit des Menschseins.
Und dein Job als Satsang-Lehrer, ist er dann getan, wenn die Suche aufhört? Oder geht es dann erst richtig los?
Weiß ich nicht. Ich sehe das gar nicht so als Job. So, für mich ist das so wie ein kleiner Junge, der im Sattenkasten ist und buddelt und eine Burg baut und dann ich habe keine Lust mehr, diese Burg zu bauen und dann mache ich was anderes. So, das ist Satsang.
Aber hast du oder betreust du Menschen, die schon erwacht sind?
Ja. Aber für mich ist das dann kein Betreuen mehr. Das ist auch vorher eigentlich nicht. Aber ich habe einige ehemalige Schüler, ich habe eine Gruppe von ehemaligen Schülern, die erwacht sind. Und mit denen tausche ich mich weiter aus. Mhm. Aber das ist sehr viel, noch weniger formal, als es mit Schülern passiert. Mhm. Eigentlich machen wir nur Quatsch. So, und ab und zu, natürlich, kommt irgendwie mal ein Thema, irgendwo sieht man irgendeinen Knoten, der noch nicht durchleuchtet ist, mhm. Ja. Und dann wird darüber geredet. Also es ist alles spontan, es gibt keinen Fahrplan.
Kann man dann erst wirklich authentisch sein, wenn man die Suche beendet hat?
Kann man so sagen. Klingt gemein, aber könnte man so sagen, ja. Weil du ja die ganze Zeit eine Maske trägst. Das Ego ist ja eine Maske, die du trägst. Aber diese Maske gibt sich für dich selbst aus. Weil sie auch innerlich mit dir, mit deiner Sprechstimme redet. Mhm. Das heißt, sie verkleidet sich als du. Auf der anderen Seite ist selbst die Maske Teil deines wahren Selbst. Es gibt nichts, was nicht du bist. Deswegen ist es auch so schwer, das zu dir schauen. Weil dein gedankliches Ich kommt aus dem, was du bist. Es ist ja alles eins. Es ist ja alles eine Sache. Nur in verschiedenen Aggregatzuständen, wenn du so willst. So, auf der anderen Seite könnte man sagen, so wie du bist, genau so sollst du sein. Heute hier, in dieser Minute. Sonst wärst du anders. Und dann haben wir ein übergeordnetes Okay, was viel wichtiger ist. Es ist viel wichtiger, sich selbst ein Okay zu geben, dafür, wie man ist, mit all seinen Macken, um sich zu entspannen. Und in dem entspannten Zustand dann Freude zu empfinden. Und dann zu merken, aha. Und das auch als Gradmesser zu benutzen für Authentizität. Denn es ist ein Gradmesser für Authentizität. Es ist deine Freude, die du nicht aussuchen kannst, sondern dieses Navi reagiert. Niemand hat es programmiert. Das ist dein eigenes. Während alle Strategien, die du lernst, alle von außen kamen. Alle. Angefangen mit der Sprache, die die Bausteine bildet, die Logik, hast du von außen. Und mit diesen Bausteinen suchst du dann die Strategie aus und kommst nie auf die Idee, normalerweise, dass es eine ganz andere Art gibt, sich zu orientieren. Es geht nicht um Strategie A oder Strategie B. Es geht darum, zu überprüfen, ob Strategie A oder Strategie B für dich ganz persönlich richtig ist oder nicht. Hier und jetzt. Weil morgen kann es wieder anders sein. Aber hier und jetzt macht es mir jetzt Freude, mich damit zu beschäftigen. Ja oder nein? Und das ist der Gradmesser von Authentizität. Mhm. Weil alles, was für dich authentisch ist, fühlt sich gut an. Und alles, was für dich nicht authentisch ist, fühlt sich scheiße an. Deswegen fühlt sich es ja auch scheiße an, damit du verstehst, dass es ein Glaubenssatz ist, der nicht zu dir gehört.
Okay. Ich fand, das war jetzt ein schönes Schlusswort.
So ein lautes. Tada.
Aber wenn es noch irgendwas noch gibt, was du anfügen möchtest oder vielleicht, wo man dich treffen kann oder was so die nächsten Möglichkeiten sind, mit dir in Kontakt zu treten.
Das Beste, was man machen kann, ist, meine Facebook-Seite zu finden. Die heißt facebook.com/fraganzi.
Okay.
Zusammengeschrieben. Das ist eigentlich meine digitale Zentrale. Und von da aus kriegt man alles mit, was man mitbekommen sollte. Wollte, dürfte, könnte.
Gut. Und ein Live-Termin demnächst? Steht sowas auch an?
Live-Termin. 9.9. Berlin, Erleuchtungskongress. Wochenende. Mhm. Aber ich spreche, glaube ich, schon am Freitag. Haben wir gesagt. Du tust so, als hätte ich dich gefragt, dass, ob du es weißt. Aber ich weiß, dass du es nicht weißt.
Ich bin ahnungslos und unschuldig.
Kannst du auch gar nicht wissen, aber okay. Ja, das ist das nächste Live, wo ich sprechen werde.
Gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für das erfrischende Interview.
Dankeschön.
Für die Hypnose. Und auch danke an Markus und an Jutta für die energetische Unterstützung.
Yes. Danke, Markus.
Namaste.
Und Jutta.
Danke auch.
Namastechen.